Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ihr dürft gerne eure Bibeln mit mir aufschlagen im Lukas-Evangelium Kapitel 14. Ich predige heute zum Thema Gastfreundschaft. Ich werde auf weitere Stellen eingehen, aber unter anderem eben auch auf Lukas Kapitel 14 und das Gleichnis, was Jesus hier erzählt. Lukas 14, 15 bis 24. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn ist schon alles bereit. Also damals, da hat man nicht einfach nur eine Einladung geschickt, sondern erstmal kam Save the Date, ja, man hat die eingeladen und dann hat man nochmal jemanden rumgeschickt, der sie dann wirklich geholt hat. Ne? Das war doch gestern auch so, oder? Wahrscheinlich nicht, aber ne, das also richtig Gastfreundschaft vom Feinsten. Ja? Aber was passiert dann? Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Ich in meinem Leben habe sehr viel Gastfreundschaft erfahren, unter anderem heute Morgen. Wir waren nämlich zum Frühstück eingeladen bei Giesbrecht. Das Interessante daran ist, dass ich ein Stück Frucht meiner Verkündigung schon empfangen durfte, noch bevor ich überhaupt diese Predigt gehalten habe. Ich habe nämlich nur den Gießnern gesagt, ich predige zum Thema Gastfreundschaft. Ich habe das mit dem Boris besprochen. Und nicht lange Zeit danach rief mich Boris nochmal an: Ach ja, ich würde dich gerne einladen. Und die Gastfreundschaft war so groß, dass er uns eingeladen hat, obwohl er ja schon einen Gast hatte. Wir sind also heute früh in das Haus gestürmt und sind natürlich in die Bäder rein. Und haben sozusagen alles belegt, dass sein Gast, der extra aus Amerika gekommen ist, der Taylor, nicht mehr wusste, wo er seine Zahnpasta hinspucken soll, die er nach dem Zähneputzen noch im Mund hatte. Ja, er lief dort mit der Zahnbürste durchs Haus, es war kein Waschbecken mehr frei. Also das war Gastfreundschaft vom Feinsten. Ich freue mich, dass heute auch ein paar Amerikaner hier zu Gast sind, den wird er jetzt dort hinten übersetzt. Denn ich war ja in vielen Ländern und habe viel Gastfreundschaft erfahren, aber ich muss sagen, es gab nur ein Land, wo ich wirklich abgereist bin mit der Träne im Knopfloch. Nicht, weil es dort so besonders schön war, dort war es genauso schön wie bei uns in Deutschland, also es war in Pennsylvania, sondern weil ich dort 2 Monate lang so außerordentlich herzliche Gastfreundschaft erfahren habe, dass ich gar nicht wieder nach Hause fahren wollte. Also ich freue mich, dass ihr hier seid, ihr lieben Amerikaner. Heute geht es um Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft, das ist nicht nur so ein Thema, wo wir sagen, ja, dass wir Christen sollen gastfreundlich sein, das gehört dazu, sondern Gastfreundschaft, das ist ein durchtragendes Thema durch die ganze Bibel. Und das will ich euch jetzt beweisen, in meinem ersten Punkt. Gastfreundschaft, ein durchtragendes Thema der Bibel. Es geht ja los mit der Schöpfung und dann schuf Gott Mann und Frau und er machte ihnen ein besonderes Zuhause in den Garten Eden. Dort waren sie mit Gott zu Hause, bei Gott. Aber sie mussten dieses Zuhause verlassen aufgrund der Sünde. Und ich gehe jetzt im Schnelldurchlauf durch. Ich werde nicht die Verbindung ziehen, sondern nur die einzelnen Punkte. Dann kommen wir schon zu Abraham, die Geschichte, die wir heute in der Lesung gehört haben. Abraham sitzt da in der Hitze des Tages, da kommen drei Männer vorbei. Wir erfahren dann später, und Abraham ja auch, das waren nicht nur einfach drei Männer, das waren Engel, das war vielleicht sogar der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt. Aber an der Art und Weise, wie er reagierte, sehen wir, wie wichtig Gastfreundschaft damals war. Na klar, es gab keine Hotels, es gab keine Pension. Wenn man auf Reise war, war man abhängig von Gastfreundschaft. Es war ein ganz hohes Gebot. Ihr merkt das ja, er sagte, ich mache euch ein bisschen Brot, ja, hat kurz 5 Minuten Zeit, ja, keine Rast, und dann lässt er gleich mal Kalb schlachten. Ja, das war wirklich ganz wichtig, Gastfreundschaft. Danach kommt Lot in dieser Stadt, die im Untergang geweiht war, Sodom, und er nimmt ja dann auch die beiden Männer dort auf. Und es ist natürlich eine tragische Geschichte, aber er übt Gastfreundschaft in einer schwierigen Situation und die Männer retten dann ihn und seine Familie. Später kommen wir zum Enkel von Abraham, Jakob. Jakob musste vor seinem Bruder Esau fliehen zu seinem Onkel Laban. Die Beziehung zwischen Jakob und Laban war auch nicht so die ganz glückliche, ja? Aber trotzdem übt Laban Gastfreundschaft, und durch die Gastfreundschaft von Laban erfüllt Gott einen Großteil schon seiner Verheißung an Jakob. Ja, er bekommt 2 Frauen, er bekommt sehr viele Kinder. Später muss dann Jakobs Familie, die dann ganz schön angewachsen war, von Gott gerettet werden. Es kam eine große Hungersnot. Und wie wurden sie gerettet? Ja, durch die Geschichte mit Josef und so weiter, aber auch eben durch die Gastfreundschaft des Pharao. Ja, er hat ihnen das beste Stück Land dort gegeben. Wir wissen, später endete das Volk in der Sklaverei, aber zunächst steht hier die Gastfreundschaft des Pharaos. Dann kommt Mose. Er muss sich auf die Flucht begeben, weil er das Volk auf eine Art retten wollte, wie es eben nicht ging. Er ging zu den Midianitern und ein Mann namens Jethro nahm ihn in sein Haus auf. Er übte Gastfreundschaft. Später, als Mose dann das Volk Israel aus Ägyptenland herausführte, mussten sie ja 40 Jahre durch die Wüste. Und wer war dort ihr großer Gastgeber? Wer versorgte sie dort? Gott. Gott, der Gastgeber, der ihnen täglich Manna gab, Wasser aus dem Felsen, Wachteln. Und so wurde dann auch Gastfreundschaft im Gesetz verankert. Das Volk sollte sich besonders um Fremde und Waisen kümmern, also um die, die kein Haus oder keine Heimat mehr hatten. Und auch wenn das Volk zusammen war zum Feiern, war Gastfreundschaft geboten. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Und wir wissen das, das Volk Israel ist in das Land Israel gekommen und sie lebt nicht nach dem Wort Gottes. Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Wir lesen in diesen Büchern Richter eher von Gastfeindlichkeit. Also immer wenn dort irgendwo Leute eine Unterkunft brauchen, passieren die gruseligsten Geschichten. Aber 2 Leute stechen heraus, ein Mann besonders, der hieß Boas. Und ihr kennt die Geschichte Boas und Ruth. Und wir lesen dort, und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr, komm her und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter, er aber gab ihr geröstetes Korn und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Boas übte Gastfreundschaft. Merkt ihr, wie die Gastfreundschaft immer mit wichtigen Ereignissen in der Geschichte Israels verbunden ist? Das ist spannend. Wir kommen weiter zum Urenkel von Boas, glaube ich. Das war dann David, König David, der ja auch ohne zu Hause war eine Zeit lang. Er war auf der Flucht und kümmerte sich dann so mit seinen 200 Leuten unter anderem um die Hirten von einem gewissen Großbauern namens Nabal. Und dann irgendwann war es so, dass David und seine Leute auch Hilfe brauchten. Sie brauchten Essen, Trinken, Verpflegung. Er ging zu Nabal, wollte gerne etwas haben und der Nabal hat ihn einfach weggeschickt. Wer ist denn David? Ich habe keine Lust, hier Gastfreundschaft zu üben. Und David war so zornig, er hätte sie fast vernichtet, wenn nicht die weise und sehr gastfreundliche Frau von David gewesen wäre, Abigail. Und wir lesen von ihr, sie eilte und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf die Esel und brachte sie dann zu David. Und später war David nochmal auf der Flucht, als er eigentlich schon König war. Er war auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom und wieder kam ihm einer entgegen und versorgte ihn. Ja? Und wir merken, wie wichtig Gastfreundschaft gerade in Notsituationen ist. Später ging es dann dennoch bergab. Also David war ja ein guter König, aber dann kamen Könige, die nicht Gott fürchteten. Gott musste sein Volk strafen mit einer Trockenheit, mit einer Hungersnot. Und es gab den Propheten Elia. Der wurde dann außer Landes geschickt nach Zapat und kam zu einer Witwe. Eine Frau, die sozusagen ihren Mann schon verloren hatte, aber noch ein Kind hatte. Und ich finde die Geschichte einfach so erstaunlich. Er kommt zu ihr und sagt, ja, gib mir was zu essen, gib mir was zu trinken. Und sie sagt, also ich habe noch ein bisschen Mehl und noch ein bisschen Öl. Das reicht jetzt noch für eine Mahlzeit für meinen Sohn und für mich. Das essen wir, danach legen wir uns hin und sterben. Und da sagt der Mann Gottes, ist okay, aber vorher machst du mir was. Und sie macht's. Ja, Gastfreundschaft. Und wir wissen, Gott hat es gesegnet und hat dann diese drei durch die Hungersnot hindurch versorgt. In der gleichen Zeit gab es einen Verwalter, einen Angestellten vom König, der hieß Obadja, und der versteckte und versorgte 100 Propheten Gottes in der Zeit, wo die Propheten verfolgt wurden. Großer Sprung, jetzt kommen wir in die Zeit nach dem Exil. Das Volk Israel durfte ja wieder zurück ins Land. Es gab dann nachdem die Stadt aufgebaut wurde, eine ganz große Erweckung, eine ganz große, ja, eine Freizeit sozusagen. Es wurden Bibelarbeiten gehalten, es gab eine große Erweckung und die Leute weinten, weil sie das Wort Gottes hörten und verstanden. Und mit dieser großen Erweckung war dann auch verbunden, dass sie feiern sollten und Gastfreundschaft üben sollten. Ich finde immer die Verbindung so spannend. Ja? Sie weinten also, aber Esra ließ ihnen dann sagen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Also ladet die ein, die nichts haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Nehemia, das war ja dann der Statthalter zu dieser Zeit, das war auch ein Mann von großer Gastfreundschaft, das war auch keine Nebensächlichkeit. Wir lesen von ihm, dazu waren von den Juden und den Vorstehern 150 Mann an meinem Tisch und die zu uns kamen, aus den Völkern, die um uns her wohnten, und man brauchte dafür täglich einen Ochsen und 6 auserlesene Schafe und Geflügel und je für 10 Tage allerlei Wein in Menge. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schwer auf diesem Volk. Nehemia bezahlte das alles aus eigener Tasche. Er war ein großer Gastgeber und durch sein Vorbild, durch dieses Zeugnis, was er damit gab, war er wirklich ein integrer Mann. Ja? Das Volk vertraute ihm. Sie merken, diesem Mann können wir folgen. Deshalb lief das auch so gut mit dem Aufbau der Stadtmauer. Sprüche Salomos, da findet ihr viele, viele Verse, wo wirklich der gelobt und gepriesen wird, und wir werden dazu auch zu ermahnt, auszuteilen, sich um die Bedürftigen zu kümmern, Gastfreundschaft zu üben. Ich lese jetzt nur einen Vers vor über die weise Frau. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen. Und weil wir gestern Hochzeit gefeiert haben, selbst für Mann und Frau, ja, wie sie zusammenkommen, gebraucht das Wort Gottes das Thema Gastfreundschaft, denn die Frau wird dort verglichen mit einer hochgerüsteten, befestigten Stadt oder Burg, wo keiner reinkommen kann. Der Mann bemüht sich wohl um die Frau, er kann um sie werben, aber wenn die Frau nicht ihn freiwillig hereinlässt, wenn sie nicht Gastfreundschaft übt, dann wird er nicht zur Frau kommen. Also auch da so dieses Thema Gastfreundschaft. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Was war das Erste, was Jesus getan hat? Jesus, also nachdem er Kind war, jetzt als Erwachsener, ja, wo er seinen Dienst angetreten ist. Er kommt da zu Johannes, dem Täufer. Johannes sieht ihn und sagt seinen Jüngern, das ist er, von dem ich euch erzählt habe. Und zwei laufen ihm nach. Johannes, der Apostel, und wahrscheinlich Andreas. Sie gehen ihm nach und Jesus dreht sich irgendwann um und fragt, ja, was wollt ihr? Und sie sagen, wir wollen wissen, wo du wohnst. Ja? Und es ist eine interessante Geschichte, warum wollen die das jetzt wissen, aber es ist nicht unser Thema. Er lädt sie ein. Jesus sagt, kommt mit und seht. Und der Text macht dann deutlich, sie blieben dort über Nacht. Ja? Wahrscheinlich hat er sie auch zum Essen eingeladen, denn Jesus hat keine Gelegenheit ausgelassen, um mit Leuten was zusammen zu essen, ja, Gastfreundschaft zu üben. Also das ist das Erste, was Jesus gemacht hat. Er hat erstmal zwei Leute zu sich nach Hause eingeladen. Und jetzt geht es weiter. Später war er ja als Reiseprediger unterwegs, er hatte kein Zuhause mehr, er wusste nicht, wo er am Abend sein Haupt hinlegen soll, sagt er. Er war selber oft zu Gast. Und wie viele wichtige Ereignisse und auch Worte von Jesus stehen dann eben im Zusammenhang mit Gastfreundschaft, weil Jesus ja irgendwo zu Gast war. Aber immer gleichzeitig war Jesus selber Gastgeber. Ja, er war auf eine Hochzeit eingeladen, er war Gast, aber als der Wein aus war, wurde er zum Gastgeber und sorgte für genügend Wein. Ja, oder er sorgte für ausreichend Fisch. Ja, oder als dann mitten in der Wildnis 5000 Männer plus Frauen und Kinder zusammenkamen und es gab nichts zu essen, hat Jesus sie eben nicht nach Hause geschickt, sondern es war völlig klar, die lade ich jetzt ein. Ja? Und hat aus 5 Broten und 2 Fischen diese Tausenden von Leute satt gemacht. Jesus selber schlug auch keine Einladung aus. Egal, ob er von Pharisäern eingeladen war oder von Zöllnern, er ging eigentlich auf jede Party. Er hat nichts ausgelassen. Er ging überall hin, um Gemeinschaft zu haben, Beziehungen aufzubauen, Gottes Segen weiterzugeben, auch gesegnet zu werden. Und Jesus ging sogar so weit, sich selber einzuladen. Auch das ist biblisch. Ja? Praktiziert das ruhig. Ladet euch ein, denn Jesus ging zum Beispiel nach Jericho, ja? Und dort war die ganze Menge zusammen, da waren wahrscheinlich die ganze Elite der Stadt. Alle wollten gerne die Ehre haben, Jesus als Gast zu empfangen. Aber Jesus geht da stur weiter bis zum Maulbeerbaum, wo Zachäus oben drin saß und sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ja? Das hieß aber natürlich auch meine ganzen Leute. Er hat sich mit seiner ganzen Mannschaft bei Zachäus eingeladen und wie viel Segen ging davon aus. Also ruhig mal zu euren Leuten hingehen und klingeln. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Jesus wurde dann öfters von Freunden in Bethanien eingeladen. Martha, Maria und Lazarus. Das hieß eben auch, sie luden nicht nur Jesus ein, sondern seine 12 Jünger und dazu wahrscheinlich noch seine 50, 60, 70 anderen Jünger. Das war also richtig Arbeit. Gastfreundschaft ist Arbeit. Die Martha, die ja so ein bisschen schlecht wegkommt an der einen Stelle, wo sie sagt, die Maria soll mir auch mal helfen, die hatte schon recht. Ich meine, da waren wirklich Horden zu verköstigen. Ja, das kostete viel Arbeit und das kostete viel Geld. Aber Jesus ging noch weiter, um uns Gastfreundschaft zu zeigen. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Wir wissen ja, das macht er, um zu zeigen, wir sollen demütig sein, wir sollen einander dienen. Aber das war ja eine der wichtigen Aufgaben des Gastgebers, dass er sich darum kümmerte, diesen erniedrigenden Dienst, aber erhebenden Dienst für die anderen zu tun. Jesus hat ihn getan, um uns zu zeigen, wir sollen einander dienen. Und dann, nachdem Jesus auferstanden ist, lesen wir von den Emmaus-Jüngern, die ihn nötigt und sprachen, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben und dort durften sie ihn dann erkennen. Und später dann, als einige Jünger, die schon wussten, Jesus ist auferstanden, trotzdem nicht so richtig wussten, was machen wir jetzt, gingen sie wieder zum Fischen, um sich zu versorgen, fingen aber nichts. Jesus kam dort an, sagte, ja Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das Erste, was war, dass er ihnen einen Fischfang da geschenkt hatte, lasst doch mal die Netze raus. Das Zweite war, dass er sie dann eingeladen hat zum Frühstück. Ja. Kommt zum Frühstück, steht dort. Aber da keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Er stärkt seine Jünger. Nicht nur, weil sie ziemlich fertig waren nach der Arbeit, die sie in der Nacht getan haben, zu fischen. Nicht nur, um sie zu stärken für diesen Tag. Sondern Jesus hat sie mit diesem Frühstück gestärkt und ihnen deutlich gemacht, ich rüste euch zu für die Aufgabe, die ihr jetzt habt. Und das ist die Mission der ganzen Welt. Ich werde euch versorgen auf dieser Mission, in dieser Mission, zu dieser großen Aufgabe. Und dann geht die Weltmission, die Verbreitung des Evangeliums los. Und was war für Hunderte, Tausende, Millionen von Menschen bis heute absolut notwendig, damit sie überhaupt zum Glauben kommen konnten? Ja, die Verkündigung des Wortes. Na klar, aber wo geschah das? irgendwo in den Häusern. Gastfreundschaft war das Mittel, wie sich die Gemeinde ausgebreitet hat. Also zunächst war da die Urgemeinde. Die Urgemeinde bestand aus ein paar Leuten aus Jerusalem, plus diesen Hunderten oder was weiß ich wie viele Leute, die gerade zum Fest zu Gast waren. Die kamen dann alle zum Glauben und die blieben in Jerusalem. Die blieben Dauergäste dort. Es ging so weit, dass Leute vor Ort ihre Äcker verkauften, damit sie sie versorgen konnten. Dann steht da, sie trafen sich im Tempel, aber eben in Privathäusern, zu Gottesdiensten jeden Tag. Und dann irgendwann ging der Apostel Paulus auf Reisen und auch Petrus. Ja, Petrus war zu Besuch bei dem gastfreundlichen Gerber an Joche, konnte von dort aus seinen Dienst tun. Paulus mit seinem Team wurde überall aufgenommen. So konnten sie das Evangelium weitergeben. Ja, wo entstand zum Beispiel die erste Gemeinde Europas? In einem Haus, in einem Privathaus bei Lydia zu Hause. Ja? Wo entstand wahrscheinlich die zweite Gemeinde? Beim Kerkermeister. Ja? Auch die Geschichte, erstaunlich. Der Kerkermeister kommt durch dieses Erdbeben zum Glauben. Er fällt dort auf die Knie vor Paulus. Er erkennt, Jesus ist der Heiland. Was ist seine erste Amtspflicht als wiedergeborener Christ? Er lud sie in sein Haus ein. Gastfreundschaft üben. Das ist das Erste, was er gemacht hat. Paulus ging natürlich erstmal immer in die Synagoge, also mehr einen offiziellen, einen öffentlichen Raum. Aber die Gastfreundschaft der Juden war dann schnell ausgereizt. Und an einer Stelle steht mal, dass Justus, einer aus der Synagoge, sich nicht scheute, Paulus aufzunehmen, obwohl sein Haus direkt an die Synagoge gebaut war. Ne? Das müsst ihr euch so vorstellen, wie wenn die AfD eine Kreisratsveranstaltung hat, aber der Stadtsaal lädt sie aus, weil das ist denen zu heikel, und dann kommt der Wirt vom Rathaus, der Ratswirt, und der lädt sie bei sich ein. Ne? Das wäre ja ein Unding, kann man ja nicht machen, ins Rathaus. Ne? Und so war das. Direkt an der Synagoge, wurde gerade rausgeschmissen, vorne ging sie rum, Justus lädt sie zu sich ein in sein Haus. Johannes, der Apostel, schreibt in seinem Brief dann an einen gewissen Gaius und er lobt ihn für sein offenes Haus, für seine Gastfreundschaft zu den Geschwistern, sogar zu Fremden. Aber gibt es auch Negativbeispiele. Ja, der reiche Mann und der arme Lazarus oder die Pharisäer, die sich nur mit ihresgleichen abgaben, die keine Tischgemeinschaft mit irgendwelchen Randgruppen haben wollten. Oder eben auch in diesem Johannesbrief lesen wir von dem Negativbeispiel Diotrephes. Da muss Johannes schreiben, der ihn bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Und ganz am Ende der Bibel kommen wir zur Offenbarung, kommen zum Ende der Offenbarung, und dort kommen wir, das Volk Gottes, wieder nach Hause zu Gott. Also, das war jetzt ein Kurzdurchlauf durch die ganze Bibel zum Thema Gastfreundschaft. Es gibt bestimmt noch mehr Stellen, aber ich hoffe, euch ist deutlich geworden, es ist wirklich ein durchtragendes Thema durch die ganze Bibel. Es ist nicht nur eine Randerscheinung. Und drei Beobachtungen dazu. Die erste ist eben, es ist wirklich durch die ganze Bibel. Die zweite, es steht ganz oft in Verbindung mit der Heilsgeschichte. Ja, von Abraham bis zu Jesus. Gastfreundschaft und Heilsgeschichte, das gehört zusammen. Und die dritte Beobachtung, es geht bei dieser Gastfreundschaft nicht nur um so den notwendigen Dienst, den man eben tun muss, die Pflicht, die wir Christen eben haben, sondern es geht um Liebe. Es gibt einige Verse, wo wir zur Gastfreundschaft aufgerufen werden, ganz konkret, und die sind jeweils mit dem Liebesgebot eng verbunden. Ich werde euch das gleich noch deutlich machen. Gastfreundschaft heißt ja im Griechischen philoxena. Philoxena, das sind zwei Wörter. Philo heißt lieben und xeno oder xena heißt Fremde. Also es geht um die Liebe zu den Fremden. Jetzt sagt uns die Bibel auch, Gott ist Liebe. Und deshalb verwundert es nicht, dass Gott der große Gastgeber selber ist. Gastgeber zu sein, das ist nicht, oder Gastfreundschaft, das ist nicht nur etwas, was wir Christen tun sollen, sondern es ist etwas, was Gott selbst ausmacht. Es ist eine herrliche Eigenschaft Gottes. Das ist mein zweiter Punkt. Also ein durchtragendes Thema durch die Bibel, das war das erste. Das zweite, Gastfreundschaft, eine herrliche Eigenschaft Gottes. Gott schuf also dieses Zuhause für Adam und Eva. Durch die Sünde mussten sie dieses Zuhause verlassen. Aber gleich danach hat Gott verheißen, ich werde meinen Retter senden, der wird dich wieder nach Hause holen. Und das wird mein Sohn sein. Und als Jesus dann seinen Sohn kam, zog er für 3 Jahre durchs Land, verkündete die gute Botschaft und er lud die Menschen zu Gott ein, obwohl er selbst oft Gast war. Er sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Seine Botschaft lautete, es gibt Rettung, darum tut Buße und kehrt um zu Gott, denn Gott lädt euch ein. Jesus verglich den Himmel sogar mit einem großen Gastmahl, das habe ich euch am Anfang vorgelesen. Gott ist der Gastgeber, der alle einlädt. Und zu diesem Gleichnis sind 2 Dinge wichtig. Das erste, es ist fatal, die Einladung Gottes auszuschlagen. Denn es geht da um deine Rettung. Es geht darum, in das himmlische Zuhause zu kommen in Ewigkeit. Es ist fatal, die Einladung Gottes auszuschlagen. Mögen die Gründe noch so gut sein, ja, was sie hatten. Ich habe sogar geheiratet. Ja, egal, wenn Gott dich einlädt, schlag es nicht aus. Und das andere, was dort in diesem Gleichnis deutlich wird, Gott lädt alle ein. Auch die Ausgestoßenen, die mit denen keiner was zu tun haben will. Gott lädt alle ein. Und dass Gott alle einlädt, auch die Ausgestoßenen, die Randgruppierungen, die Nation, also die Heiden, die Ausländer und so weiter, das war selbst für die Jünger Jesu schwer zu begreifen. Selbst für die, die mit Jesus unterwegs waren 3 Jahre lang und viel Gastfreundschaft genossen haben und so eine oder andere Geschichte auch mit Heiden erlebt haben, für die war das einfach, es ging nicht in den Kopf rein. Gott kann doch nicht wirklich alle einladen. Doch kann er. Und so ließ er dieses Tuch vor Petrus in einer Vision heruntersinken, wo alle möglichen unreinen Tiere zu sehen waren, die ein Jude nie im Leben essen durfte und auch nicht gemacht hätte. Und er sagte, komm und iss. Und Petrus sagt, nein, danke. Also, nein, mache ich nicht. Ich kann nichts Unreines essen. Und Gott wiederholt das 3 Mal, um ihm deutlich zu machen, ich lade alle ein. Und dann darauf, ihr kennt ja sicherlich die Geschichte, kommen diese Gesandten vom Hauptmann aus Caesarea, Heiden, Römer, die sagen, ja, du sollst zu diesem Hauptmann kommen, zu Cornelius. Paulus geht dorthin und er geht in dieses heidnische Haus schon. Das war für ihn so ein bisschen so eine Grenzüberschreitung, ja, als Jude in ein heidnisches Haus. Er geht dort rein, er fängt dort an, das Evangelium zu verkünden und noch während er das Evangelium verkündet, kommen die zum Glauben. Ein 2. Pfingsten geschieht, der Heilige Geist fällt auf sie, sie reden in Zungen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 10, Vers 34. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Und dieses Wort angenehm ist, angenehm sein, das können wir auch übersetzen oder steckt da drin, man empfängt, man nimmt jemand an. Wir könnten es also auch so hier übersetzen, Gott oder hinein oder die Botschaft darin sehen, Gott heißt jeden Menschen aus jeder Kultur, aus jeder Nation wie ein herzlicher Gastgeber willkommen. Sie sind ihm angenehm. Er ist ein Gastgeber, der sie herzlich willkommen heißt. Wie kann er das tun? Wisst ihr, Gastfreundschaft war damals viel mehr als, hey, wir trinken mal eine Tasse Kaffee zusammen. Ja? Wenn man jemand in sein Haus einlud, wenn man mit jemand Tischgemeinschaft hatte, dann bedeutet das, man hat wirklich innigliche Gemeinschaft. Man nimmt Anteil aneinander. Ich gebe dir Anteil an meinem Leben, ich nehme Anteil an deinem Leben. Wie konnte Jesus mit Sündern Tischgemeinschaft haben? Wie kann Gott uns einladen? Wie konnte Jesus sagen, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen? Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wie konnte Jesus uns einladen, seine Jünger einladen, in das himmlische Zuhause? In diesen Versen steckt schon die Antwort. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind diese vielen Wohnungen, wo ihr dann wohnen könnt. In meines Vaters Hause. Das Vaters Haus, das ist der Tempel. Jesus hat den Tempel selber so genannt. Ja? Der Tempel ist das Haus meines Vaters. Aber noch im selben Kapitel, am Anfang vom Johannesevangelium, sagt er dann, ich bin der Tempel. Er spricht von seinem Leib. Ich bin der Tempel. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, ich gehe hin, um euch die Wohnung in meines Vaters Hause zu bereiten, meint er damit, ich bereite mich vor. Ich werde die Stätte euch zubereiten, weil ich zu meinem Vater gehe, über das Kreuz. Das ist das, wovon er hier redet. Das ist das, was das Thema ist in seinen Abschiedsreden in diesem Kapitel 14, 15, 16. Indem Jesus zurück zum Vater ging, und zwar über das Kreuz, hat er diese Stätte bereitet. Durch seinen Tod, Auferstehung und Himmelfahrt hat Jesus die Stätte für uns bereitet, dass wir nach Hause kommen können zu Gott. Wir können nach Hause zu Gott kommen, wir dürfen in Ewigkeit nicht nur seine Gäste sein, sondern seine Kinder. Warum? Weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und uns die Schuld vergibt. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid durch eure Sünden. So will ich euch erquicken, weil ich diese Last von euch nehme. Und wie bekommen wir diese Freundlichkeit und die Liebe Jesu im Besonderen zugesprochen? Wie bekommen wir sie regelmäßig vor Augen geführt? Im Heiligen Abendmahl. Das ist das, was wir heute feiern werden. Wo Gott unser Gastgeber ist, wo er uns einlädt zu Brot und Wein. Zeichen für das, was er getan hat, damit wir zu Gott kommen können, aber auch ein Zeichen dafür, was kommen wird, dass wir wieder mit ihm zusammen sein werden im Reich seines Vaters und Gemeinschaft haben, Tischgemeinschaft. Nun, bei diesen gewaltigen und herrlichen Wahrheiten, wie kann es anders sein, als dass Gott uns jetzt natürlich aufruft, dass wir auch gastfreundlich sein sollen? Ist doch logisch, oder? Das ist mein dritter Punkt, Gastfreundschaft, ein wichtiger Auftrag an uns. Jesus lädt uns nicht ein zur Gastfreundschaft, Jesus befiehlt uns Gastfreundschaft. Kann man Gastfreundschaft befehlen? Also, es ist schwer, echt. Also ich habe mal einen Praktikanten, dann habe ich quasi mehr oder weniger meiner Gemeinde befohlen, mit freundlichen Worten, ladet den doch jetzt den Monat, wo er hier ist, regelmäßig ein, damit er versorgt ist. Ja? Das haben sie nicht so richtig angenommen. Das war wahrscheinlich schon zu viel Druck, ich weiß es nicht. Kann man Gastfreundschaft befehlen? Nun wisst ihr was, Gott geht noch weiter. Gott befiehlt uns sogar zu lieben. Gott sagt, liebe deinen Nächsten. Gott sagt, liebe deine Feinde. Also Gott kann Gastfreundschaft befehlen. Liebe, das ist eben oftmals vielleicht so ein, ja, was ist Liebe? So ein abstraktes Gefühl in uns. Gastfreundschaft ist konkrete Liebe. Das ist greifbare Liebe. Schaut den Zusammenhang. Im Römerbrief sehen wir das zum Beispiel. Paulus erklärt über viele Kapitel das Evangelium. Und dann kommt das Kapitel 12, wo er jetzt auf die Antwort kommt. Wie sollen wir auf das Evangelium reagieren? Gebt euch Gott hin als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist das Erste. Gebt euch ganz Gott hin. Und dann ein paar Verse später folgt was? Das Liebesgebot. Eure Liebe sei ungeheuchelt, in Bruderliebe seid herzlich. Also er sagt, ihr Christen in der Gemeinde, die aus verschiedenen Regionen und Stämmen und Familien kommt, ihr sollt euch alle annehmen wie Geschwister. Ihr seid eine Familie. So sollt ihr miteinander umgehen. Bruderliebe. Und dann noch ein paar Verse weiter lesen wir im selben Kapitel. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Ja, das Evangelium, wir antworten darauf, indem wir uns Gott hingeben, indem wir einander lieben, indem wir Gastfreundschaft üben. Das ist ein ganz kurzer Weg, da sind wir wieder beim Thema. Und übt Gastfreundschaft. Das griechische Wort ausüben, das kann noch besser übersetzt werden mit danach trachten oder danach streben. Also übt im Sinne von trainiert euch, ja, strebt danach. Strebt nach Gastfreundschaft. Das heißt eben nicht, wenn sich mal die Gelegenheit euch bietet, dann seid auch gastfreundlich. Ja, also wenn es gar nicht anders geht oder wenn jemand vor der Tür steht oder so, dann seid auch mal gastfreundlich. Nein, was Gott hier sagt ist, sucht jede Gelegenheit, die sich ergibt, um Gastfreundschaft zu üben. Strebt danach. Jagt nach Gastfreundschaft. Wenn hier Fremde in eure Gemeinde kommen, heute sind viele da, dann muss jeder der Erste sein, der sie einladen kann. Zu sich nach Hause oder zum Essen, was auch immer. Gastfreundschaft ist ein Gebot, ist ein Auftrag, den wir aber zugleich mit Freuden ausüben sollen. Angesichts der Liebe und Gastfreundschaft Gottes sollte das denn auch, sollte es doch kein Problem sein, oder? Wenn wir Gott den großen Gastgeber sehen, dann können wir doch gar nicht anders, als zu sagen, ja, wir wollen auch gastfreundlich sein. Wenn wir sehen, wie Gott durch Gastfreundschaft wirkt und Menschen zum Heil führt, ja, wir wollen gastfreundlich sein. Aber Gastfreundschaft bedeutet eben auch Opfer zu bringen. Sie ist manchmal anstrengend. Sie kostet uns Zeit, sie kostet uns Geld und sie kostet uns vor allen Dingen das Liebste, was wir haben. Unsere hochgeschätzte Privatsphäre. My home, my castle. Ja? Da bin ich zu Hause und da lasse ich auch keinen rein. Weil wer dort reinkommt, der sieht mein Leben. Ja? Der sieht, wie ich mit meiner Frau umgehe und mit meinen Kindern und wie es bei uns zu Hause aussieht. Ja, das ist uns ein bisschen zu nah. Petrus muss sogar einmal schreiben, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Murren, das ist das, was das Volk Israel in der Wüste immer gemacht hat. Ganz, ganz, ganz schlimm. Wir denken, Gastfreundschaft, das ist doch, hey, wir sind zusammen, es ist so schön, lasst uns den Moment der Gemeinschaft feiern. Nein, macht es bitte aber ohne Murren. Ja, so nach dem Motto, es klingelt und boah, die schon wieder, ja. Seid gastfreundlich ohne Murren. Wisst ihr, was das Zeichen dieser Zeit ist, in der wir leben? Die Bibel sagt, es ist das Zeichen der letzten Zeit, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Das ist das, was wir sehen. Selbstsüchtig kümmern sich die Menschen nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Mein Haus, mein Job, mein Leben, das und Hauptsache ich. Und in diesem selbsterbauten Luxusschloss lebt man dann und dieses Schloss wird dann ganz schnell zum Gefängnis der Einsamkeit. Und wir Christen sollen in dieser Welt anders sein. Wir können ja ein Zeugnis sein, indem wir gegen diese Pest der Einsamkeit Gastfreundschaft setzen. Gastfreundschaft bleibt trotzdem ein Dienst. Und manchmal ist es auch ein unbequemer Dienst. Es gibt Gäste, die hören nicht auf mit Reden. Ja? Die reden, 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 man kommt nie dazu, auch mal was zu sagen. Es gibt Gäste, die reden gar nicht. Muss man jedes Wort aus der Nase ziehen, total unangenehm. Man weiß gar nicht mehr nach einer halben Stunde, über was man noch reden soll. Es gibt Gäste, die haben Sitzfleisch, ja, die gehen gar nicht mehr. Ja? Es gibt Gäste, die essen wirklich dir die Haare vom Kopf und andere. Du hast dich wirklich toll vorbereitet mit einem ganz tollen Braten, dann kommst du raus, sind Vegetarier oder vielleicht sogar Veganer. Du findest gar nichts mehr, was du denen anbietest. Also Gastfreundschaft ist mit Mühen verbunden. Es ist Arbeit. Aber es ist eine Arbeit, die nach Gottes Willen zum großen Segen dienen soll. So für euch, und ich weiß, hier in Gießen sind ja viele, die schon oft Gastfreundschaft geübt haben. Ihr seid gastfreundlich. Vielleicht ist es für euch sogar schon Routine. Vielleicht ist es so sehr Routine, dass ihr ab und zu müssen wir auch nochmal machen, ja? Ich hoffe, diese Predigt ermutigt euch, weiter Gastfreundschaft zu üben, Freude daran zu haben, diesen segensreichen Dienst auszuüben. Aber vielleicht gibt es auch welche, die für die Gastfreundschaft eher ungewohnt ist. Vielleicht sogar Gastfreundschaft schwer vorstellbar, vielleicht weil sie es gar nicht von zu Hause aus kennen, da waren auch wenig Gäste da, dann wohne ich in einer ganz kleinen Wohnung, meine Zeit und Kraft ist begrenzt, wie soll ich jetzt gastfreundlich sein? Und ich hoffe, für euch ist diese Predigt auch eine Ermutigung. Ich möchte euch allen sagen, Gastfreundschaft bedeutet natürlich und ganz oft, dass man Menschen zu sich nach Hause einlädt. Dass man sie versorgt, vielleicht sogar beherbergt. Das passt so gut, weil viele von euch hier waren jetzt gerade zu Gast. Andere waren die Gastgeber. Das bedeutet Gastfreundschaft. Ja? Und wenn man eine kleine Hütte hat, Platz ist in der kleinsten Hütte. Also ich war mal auf Wanderschaft auf einer Insel und dann in der Hauptstadt dort, Praia. und wir mussten am nächsten Tag mit so einem kleinen Propellerflugzeug dann nach Afrika weiterfliegen und in dieser Stadt, wir wussten nicht wohin. Und wenn ihr nicht wisst, wohin und auch kein Geld habt, um falls ihr ein Hotel oder so zu zahlen, dann merkt ihr, boah. Und wenn dann jemand kommt und lädt euch ein, und kam jemand, und zwar ein Flüchtling, ein Afrikaner, der ist mit irgendeinem Containerschiff darüber gekommen und der hatte eine Garage, in der er lebte. Und er hat uns beide dort hineingenommen für diese Nacht. Wir waren heilfroh, dieses Dach über dem Kopf zu haben. Ja, also Platz ist in der kleinsten Hütte. Ja, also ich finde es immer so witzig, wenn ich bei Cloudkiss bin, ja, die haben nur ein Bad, das ist auch noch dort mittendrin. Man könnte denken, ach du Hilfe, hier jetzt noch Gäste rein. Das Haus ist immer voller Gäste. Ja. Und umso größer die Gastfreundschaft, ja. Bei meinen Eltern war das auch so. Das war in den alten Häusern früher so. Das Bad war der zentrale Raum im Haus. Drei Türen. Ging es in den Flur, in die Küche und ins Kinderzimmer. Und die Tür zum Kinderzimmer konnte man nicht zuschließen. Direkt daneben war das Klo. Also es war unnötig. Aber immer Gäste da, ja. Man gewöhnt sich dran. Also Platz ist in der kleinsten Hütte. Aber Gastfreundschaft geht noch darüber hinaus. Gastfreundschaft bedeutet noch so viel mehr. Gastfreundschaft bedeutet, dass ihr euch um Einsame kümmert. Gastfreundschaft heißt, dass ich oft mal andere besuche oder einfach anrufe, mir Zeit für sie nehme, Zeit opfere, dass ich Anteil an ihrem Leben nehme und Anteil an meinem Leben gebe. Gastfreundschaft bedeutet, dass ihr Menschen in euer geistliches Zuhause einladet, in eure Gemeinde. Gastfreundschaft bedeutet, dass ihr, wenn Besucher in die Gemeinde kommen, auf sie zugeht und sie in Empfang nehmt. Dass diese Gemeinde wirklich zu einer gastfreundlichen Gemeinde wird, die ein Zuhause, ein geistliches Zuhause werden kann für viele. Gastfreundschaft bedeutet, dass ich verfolgte Christen unterstütze. Eben Menschen, die aufgrund von irgendwelchen Katastrophen ihr Zuhause verloren haben. Die kann ich vielleicht nicht gerade bei mir zu Hause aufnehmen. Aber ich kann irgendwie versuchen, sie in den Ländern dort, wo sie eben Not leiden, zu unterstützen. Durch Gastfreundschaft, die ihr untereinander habt, das Volk Gottes, die Gemeinde hier vor Ort, durch diese Gastfreundschaft, die ihr untereinander habt, dürft ihr ein Zeugnis der Liebe sein, die ihr zueinander habt, nach außen. Und durch die Gastfreundschaft zu den Fremden, zu euren Nachbarn und Kollegen und Leuten, die ihr kennt, dann dürft ihr ein besonders authentisches Zeugnis sein für die Liebe Gottes zu dieser Welt. Und durch Gastfreundschaft dürft ihr selber die Liebe Jesu erfahren. Er will euch an seinem Werk Anteil geben. Er will euch reichlich segnen und schaut, was er euch zuspricht. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Amen.